Rolle
Vorwärts,
Österreichs
Familienpodcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Rolle Vorwärts, Österreichs Familienpodcast. Blass, stumm und körperlich nicht gut beisammen. Viele Lehrerinnen waren schockiert, als sie ihre Schülerinnen nach dem Lockdown im März 2020 das erste Mal wiedergesehen haben. Wie sind Lehrerinnen und Lehrer damit umgegangen? Und wie sieht der Schulalltag generell in dieser Krise aus? Tatjana Lukasch hat mit Lehrpersonen und SozialarbeiterInnen gesprochen.
Eine HTL im 10. Wiener Gemeindebezirk mit Schwerpunkt auf Elektronik, Elektrotechnik, Maschinenbau und Mechatronik in der Ettenreichgasse. Hier unterrichten die Lehrerkollegen Michael Luxenberger und Stefanie Himberger seit mehreren Jahren zum Großteil junge Männer, oft mit Migrationshintergrund. Der 30-jährige Michael Luxenberger ist Lehrer für Englisch und Geografie. Die Lehreinheiten per Videotelefonie während des Lockdowns im Frühling 2020 haben ihm einen neuen Einblick in die Lebenswelten seiner Schüler verschafft.
Oft sieht man halt dann die Stockbetten in diesem kleinen Zimmer, das sie haben hinten drinnen, und du hörst halt einfach permanent das Geschrei von den kleineren Geschwistern und so weiter und so fort. Also da ist halt einfach Konzentration nicht möglich.
Der finanzielle Hintergrund fällt im normalen Schulalltag weitaus weniger ins Gewicht als während des digitalen Unterrichts.
Bei uns ist relativ cool, weil wir relativ viel lernen, also oder halt Freizeitfläche an der Schule haben, sei es jetzt in der Bibliothek, wo die PCs zur Verfügung stehen, oder halt so Lernecken auf den Gängen, wo man sich theoretisch und praktisch dann auch zurückziehen kann und konzentriert arbeiten. Und das ist für die Schülerinnen, die halt, was nicht, zu fünft oder so in einer kleinen Wohnung sind, weggefallen.
Das weitere Problem ist nicht nur, dass es zu Hause kaum Raum fürs Arbeiten gibt, sondern auch die Arbeitsgeräte selbst.
Die meisten Schüler aus der Maschinenbau oder auch die Fachschüler kommen eher aus sozioökonomisch schwachen Familien und die haben halt nicht alle einen Laptop zu Hause und die teilen sich das Zimmer teilweise mit 2, 3 Geschwistern. Und da merkst du halt, auf der einen Seite waren sie halt komplett überfordert, weil sie ja überhaupt keinen Platz zum Lernen gehabt haben.
Die sportliche 30-Jährige ist seit 2015 an der Schule und seit 3 Jahren auch Klassenvorständin einer dritten höheren.
Ich habe in meiner Klasse, glaube ich, mindestens 5, 6 Schüler gehabt. Also ich sage jetzt immer nur Schüler, weil es sind nur Burschen, die ihre Hausübungen so immer nach Mitternacht abgeben haben. Und ich habe am Anfang halt so gedacht, ja passt, die schlafen sie halt bis 2 am Nachmittag aus und beginnen dann erst am Abend mit den Hausübungen, was bei manchen Schülern sicher der Fall ist. Aber bei denen war es wirklich so, dass sie einfach nicht früher beginnen haben können, weil die jüngeren Geschwister tagsüber am Laptop waren. Also sie hatten eigentlich gar keine Möglichkeit, früher mit den Hausübungen zu beginnen.
Gerade den sozial benachteiligten Schülern zollt sie im Rückblick besonderen Respekt für ihre Leistungen.
Also da merkst du schon, dass es sehr wohl eine Rolle spielt, wie die Schüler und Schülerinnen finanziell aufgestellt sind oder beziehungsweise wie die Eltern oder Erziehungsberechtigten finanziell aufgestellt sind. Also und die Schüler, die halt dann vielleicht ein eigenes Zimmer haben, einen eigenen Schreibtisch, die haben sie natürlich um einiges leichter getan.
Als es dann endlich wieder soweit war, dass die Schulen ihre Tore öffneten, war Stefanie Himberger erstmal schockiert über den körperlichen und psychischen Zustand vieler ihrer Schützlinge.
Bei einigen Schülern zu Hause war es auch so, dass die Eltern wirklich sehr große Angst gehabt haben und die Kinder dann auch wirklich nicht rausgehen haben lassen. Also jetzt nicht so eingesperrt haben zu Hause oder so, aber die haben sich jetzt so die Augen Sorgen gemacht, dass die am Anfang wirklich die Schüler nicht einmal draußen waren zum Spazieren gehen oder so. Und da merkst du jetzt schon, da drehst du irgendwann durch. Und die waren dann wirklich, also die haben auch dann schon so richtig fertig ausgeschaut, so richtig krass weiß im Gesicht und ein bisschen eingefallen und müde. Und es gibt da voll viele Schüler, die extrem abgenommen haben. Oder halt das Gegenteil, sie haben sehr stark zugenommen, aber ich habe eher erfahrungsgemäß von den Schülern eher abgenommen, arg, weil ich glaube, dieser Stress hat sich ja da voll arg auf die Psyche ausgewirkt.
Um Probleme wie diese auch abseits des Präsenzunterrichts durch Begleitung abfedern zu können, haben in der Lockdown-Phase Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen an vielen österreichischen Schulen mitgewirkt. Sandra Strohmeier vom Verein Young Expoint Schulsozialarbeit ist an einer höheren Schule in Niederösterreich tätig und hat ihre Arbeitsweisen während des Lockdowns an die neuen Gegebenheiten angepasst, um auch im digitalen Schulalltag präsent zu bleiben. Der Verein Young Expoint Schulsozialarbeit ist ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe und hat in erster Linie das Kindeswohl im Blick.
Jetzt haben wir die Medien genützt, die Schule sowieso schon genützt hat. Zum Beispiel EduFlow oder solche Sachen, wo man Dinge verschicken kann an gewisse Gruppen. Eine Gruppe können sein die Eltern, eine Gruppe kann sein alle Schüler und Schülerinnen. Und da haben wir sehr wohl in regelmäßigen Abständen immer wieder Werbung gemacht, ihr könnt euch melden. Wir haben auch was zusammengeschrieben von Notfallnummern oder zum Beispiel von der Frauenhelpline. Auch den Eltern weitergeschickt, weil man kann in der Familie so schwer rein und auch nicht wirklich alles mitbekommen, also das Wenigste mitbekommen. Und wir waren auch in extrem regelmäßigem Kontakt mit den Lehrern und Lehrerinnen und auch mit den Direktorinnen und Direktoren. Und wir haben uns bei so Online-Videochats dazu geschalten und waren dann auch dabei, wenn zum Beispiel eine Klassenkonferenz war mit irgendeiner Klasse und einem Klassenvorstand. Da haben wir dann auch immer wieder vorbeigeschaut und wir wollten einfach so viel wie möglich Ansprechperson sein können.
Sandra Strohmeier macht schon beim ersten Kennenlernen einen unglaublich empathischen Eindruck. Die Worte der jungen Frau mit Kurzhaarschnitt sind wohl überlegt. Man kann das Interesse an den Kindern und das Wahrnehmen ihrer Rechte in jedem Satz spüren.
Das Wichtigste ist die Beziehungsarbeit, weil jedes Kind, das sie einem mitteilt, ist ein gewonnenes Kind. Im Grunde ist es schon ein ganz schmales Fenster, dass man überhaupt was erfährt. Kinder und Jugendliche suchen sich sehr bewusst aus, was sie sagen und wann. Und wenn sie sich einen ausgesucht haben, dann erfährt man mal vielleicht nur einen Bruchteil.
Sandra Strohmeier hat schnell gemerkt, dass sich die Beziehungen zu den Kindern auch online gut weiterführen lassen. Ob Videotelefonie, ein einfacher Anruf oder Nachrichten via WhatsApp, der Austausch mit den Schülern lief beinahe nahtlos weiter. Insbesondere mit den ihr bekannten Kindern, die immer wieder zu Hause mit schwierigen Situationen zu kämpfen haben. Aber was ist eigentlich zu tun, wenn das Kindeswohl tatsächlich in Gefahr ist?
Es ist ganz unterschiedlich, in welchem Stadium diese einzelnen Fälle einfach so sind. Grundsätzlich gilt es, Gewalt zu beenden, zu stoppen und die Beziehungsarbeit weiterführen zu können, dass man das Vertrauen auch der Kinder nicht verliert, dass nicht irgendwas auch zu schnell geht. Das ist immer ein ganz schmaler Grat, den man immer probiert, richtig zu machen und gut zu erwischen.
Seit die Schule im Herbst 2020 wieder angelaufen ist, hat sich die psychische Anspannung bei den Schülern und Schülerinnen wieder etwas aufgelöst, meint sie. Die allgemeine Situation aber nicht. Nun heißt es vermehrt, Augenmerk auf die Umsetzung der Corona-Regelungen zu legen. Ein Eiertanz, der den Alltag aller Beteiligten schwierig gestaltet.
Sie sitzen jetzt zu 30. am Schulanfang in den ersten Klassen im Raum. Man kann keinen Abstand halten, aber gleichzeitig muss es dann am Gang einhalten, obwohl ich eben mit meinen Schulkolleginnen und Kollegen unterwegs bin. Also es funktioniert halt nicht und davor stellt sich halt die Sinnhaftigkeit.
Wer als Lehrer und Lehrerin mit einer derartigen Ausnahmesituation konfrontiert ist, muss Kompromisse schließen, wenn es nach HTL-Lehrer Michael Luxemberger geht. Ein Blick in die Augen seiner Kollegin Stefanie Himberger bestätigt ihn.
Ich glaube, der Konsens ist einfach, dass innerhalb der Klasse ist so auf die Art eh schon wurscht unter den Schülern. Weil ich meine, sie sitzen nebeneinander den ganzen Tag und was, also man soll halt dran halten, dass die Klassen nicht untereinander gemischt werden. Also das ist das Wichtigste, dass die Schüler und Schülerinnen halt sie mit den Klassenkameradinnen umgeben, aber nicht mit anderen Schülern, die halt nicht in der Stammklasse sind. Und am Anfang hat es mir ein bisschen geärgert, wie ich die Schüler gesehen habe, wie sie so eingeschlagen haben und sowas und sie umarmt haben und so, aber auf der anderen Seite haben sie es halt ewig nicht gesehen und versteht man dann halt auch. Und sie sind sowieso gemeinsam in der Klasse den ganzen Tag und sitzen nebeneinander, also ja.
Was sich seit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts verstärkt bemerkbar macht, ist der Personalmangel an den Schulen, besonders wenn es um den sozialen Bereich geht. Auf 1300 Schüler kommen derzeit 3 Jugendcoaches und eine Schulpsychologin. Michael Luxemberger hat zuweilen den Eindruck, die eierlegende Wollmilchsau verkörpern zu müssen.
Man ist ein bisschen zwischen Lehrer, Lehrerin sein, Verwaltungspersonal und psychologische Fürsorge. Das war sozusagen die drei Punkte, die man da, also die müssen wir eh mehr oder weniger öfters erfüllen, aber das ist halt in Zeiten einer Pandemie, ist da die Schwäche der Bildungsstruktur nochmal richtig aufgezeigt worden, dass da einfach zu wenig Personal vorhanden ist.
Dass die soziale Verantwortung der Schule während des Lockdowns mehr denn je deutlich geworden ist, davon ist Schulsozialarbeiterin Sandra Strohmeier überzeugt.
Auch die Lehrer sagen heute zu mir und Lehrerinnen, wir haben doch, dass Distance Learning besser funktioniert hat, als wir heute wissen. Heute wissen wir, dass er den persönlichen Kontakt braucht. Und heute sehen wir in der Schule wirklich, was haben sie wirklich mitbekommen, was können sie jetzt anwenden von dem, was sie gelernt haben. Natürlich haben sie immer wieder die Hausübung abgegeben und waren in Kontakt online. Aber was haben sie wirklich an Fähigkeiten dazu gewonnen? Und das gilt natürlich auch fürs Soziale. Also ich glaube, dass die meisten Auswirkungen erst später kommen.
Eine große Last ist diese Krise also auch für ErzieherInnen. Das war ein Beitrag von Tatjana Lukasch. Wir kommen zum heutigen Gespräch. Nadja Quappil spricht mit Sibylle Pirkelbauer darüber, wo bei Eltern aktuell der Schuh drückt und was es bräuchte, um Beruf und Kinderbetreuung besser unter einen Hut zu bekommen.
Am Mikro begrüßt euch Nadja Quappil und vor dem Gastmikro sitzt heute Sibylle Pirkelbauer. Sie arbeitet in der Frauenabteilung der AK Wien und beschäftigt sich dort mit sozialen und wirtschaftlichen Aspekten von Gendergerechtigkeit und mit Familienförderung. Danke Sibylle, dass du heute da bist.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Unsere Klientinnen, gerade jetzt auf Social Media Kanälen, die beklagen sich vor allem über die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Job. Über 80% der arbeitslosen Menschen sind aktuell Frauen. Unsere Klientinnen berichten uns immer wieder, dass sie ihren Job auch einfach kündigen mussten oder sie gekündigt wurden, weil sie die Kinder und den Job einfach nicht mehr unter einen Hut bekommen haben, besonders jetzt nach der Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen oder der Betreuungseinrichtungen eigentlich. Darunter waren übrigens einige, die im Handel gearbeitet haben, also ehemalige Systemerhalterinnen, die dann das System rausgeworfen hat. Zuerst eine politische Frage dazu. War es denn richtig, so ohne Ersatzprogramm Kinderbetreuungseinrichtungen einfach zu schließen?
Naja, ich glaube, es war in dieser ersten Phase des Lockdowns war das tatsächlich eine sehr schwierige Entscheidung, weil man zu diesem Zeitpunkt sehr wenig gewusst hat über das Virus und wie das Virus tatsächlich funktioniert. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass natürlich die Regierungen, die europäischen, sich da gegenseitig sehr scharf beobachtet haben und auch sagen, man ja sieht, dass in den meisten Ländern relativ ähnliche Vorgangsweisen gewählt wurden. Was aber, glaube ich, nicht verständlich ist, ist, dass dann zu einem späteren Zeitpunkt, wo Cluster entstehen in religiösen Gemeinschaften oder in irgendwelchen Betrieben, man dann wiederum Kindergärten und Schulen schließt. Das entbehrt jeder Logik. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, wie wenn ich wo Hochwasser habe und in einer völlig anderen Region stapel ich Sandsäcke auf. Das ist einfach unsinnig und war schon so ein Signal, dass man sagt, naja gut, irgendwas muss man politisch tun, machen wir das, wo es am wenigsten Widerstand gibt, weil die Wirtschaft zu diesem Zeitpunkt war natürlich schon, wie soll ich sagen, sehr mobilisiert, da keinen weiteren Lockdown zuzulassen. Und dann macht man es halt dort, wo es leicht geht. Und das kann auf gar keinen Fall sein. Das kann nicht sein für die Eltern. Und das sind halt meistens die Frauen dann, die hier Beruf und Kinderbetreuung und also vereinbaren müssen und hier dann einfach völlig im Stich gelassen werden oder noch höher belastet werden, indem sie auch das Homeschooling dann übernehmen müssen und die Kinder dann zu Hause dabei unterstützen müssen, zu lernen oder noch mehr unterstützen müssen, als das sonst der Fall ist. Und das kann aber auch nicht sein für die Kinder, die hier ja dann immer wieder aus ihrem Alltag rausgerissen wird, denen immer wieder vermittelt wird, hier passiert irgendwas ganz Gefährliches und Lebensbedrohliches, die immer wieder ihre Freunde und Freundinnen nicht treffen dürfen. Und es gibt ja mittlerweile auch Kinderpsychologinnen und Psychologen, die sagen, das hinterlässt Schrammen und da muss man einfach wirklich gut drauf schauen, dass da nicht sozusagen Narben draus werden.
Wobei sozusagen dieses Problem mit den Kinderbetreuungseinrichtungen sich ja durch die Pandemie unter Anführungszeichen nur verschärft hat. Es war ja schon vorher irgendwo da. Es gibt österreichweit einfach viel zu wenig Kinderbetreuungsplätze. Warum ist das so?
Naja, ich glaube, Corona hat in vielen Bereichen wie ein Vergrößerungsglas oder fast ein Brennglas gewirkt und einfach Probleme im System, also beispielsweise auch im Gesundheitsbereich, überall dort, wo immer an Kapazitätsgrenzen gearbeitet wird, sieht man dann natürlich, wenn quasi der Normalbetrieb die Kapazitätsgrenze ist, dann geht sich die Krise halt nicht mehr aus, weil dann gibt es keinen Puffer dafür. Und das war sicher in der Kinderbetreuung und in der Kinderbildung über weite Strecken ähnlich der Fall. Das hat sicher mehrere Gründe. Der eine ist, dass die Anerkennung dieser vorschulischen Einrichtungen als Bildungseinrichtung in Österreich eigentlich eine junge Erscheinung ist. Also es hat sich jetzt in den letzten Jahren schon in der Diskussion durchgesetzt, dass das eben elementare Bildungseinrichtungen sind, die ersten Bildungseinrichtungen. Und wir wissen aus vielen Studien, die, wo ganz entscheidende Weichenstellungen passieren, nämlich viel entscheidender, als sie dann in der Volksschule oder in den späteren höheren Stufen stattfinden. Das heißt, dort wird entschieden über weitere Bildungs- und Erwerbskarrieren. Und das ist natürlich eigentlich allein schon ein Grund oder sollte ein Grund sein, hier sehr, sehr viel Geld zu investieren. Aber in Österreich war es lange Zeit wirklich so eine, ich will jetzt nicht sagen Aufbewahrung, das ist zu polemisch, aber so wahrgenommen worden als so eine Spielgelegenheit. Da gehen halt die Kinder hin, damit sie ein bisschen mit anderen Kindern spielen und dann gehen sie wieder nach Hause. Aber man hat es nicht wahrgenommen als etwas, was für die Kinder ganz wichtig ist, und man hat es sehr wenig wahrgenommen als etwas, was eben wichtig ist für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, für Männer und Frauen, muss man immer dazu sagen. Weil es gibt ja auch zunehmend mehr Männer, die Familie einfach verstärkt leben möchten und die da auch ihre Partnerinnen nicht alleine lassen möchten. Und dann braucht man halt einfach gute, professionelle, hochwertige Angebote, wo das stattfindet.
Ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass sozusagen es ein bisschen auch so eine Wording-Geschichte ist, also Betreuungseinrichtung versus Bildungseinrichtung, dass oft irgendwie übersehen wird, dass es eigentlich eine Bildungseinrichtung ist und nicht nur der Spielplatz.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, wie wir wissen aus vielen Bereichen, Sprache schafft Bewusstsein. Ein bisschen stößt man dann immer hier an das Spannungsfeld, was ist verständlich, weil wenn man von Kinderbildungseinrichtung spricht, dann sieht man oft irgendwie verständnislose Gesichter, Fragende, weil man nicht unbedingt dann an den Kindergarten oder die Krippe denkt. Auf der anderen Seite suggeriert Kinderbetreuungseinrichtung natürlich genau das, dass hier Kinder ein bisschen betreut werden, und das ist ja einfach grundsätzlich nicht ganz falsch, weil das auch vorkommt, aber nur ein sehr kleiner Teilausschnitt. Also ich sage jetzt Stichwort Sprachförderung, was ja in den letzten Jahren eine große Diskussion war, dass man gesagt hat, ja, die Kinder müssen gut Deutsch können, wenn sie in die Schule kommen, ist ein total vernünftiges und unterstützungswertes Ziel, dann soll das im Kindergarten passieren. Und dann hat man aber dort eine Pädagogin in einer Gruppe von 25 Kindern mit einer unterstützenden Kraft. Und ohne Vorbereitungszeit, ohne Supervision. Und dann stellt sich schon die Frage, wie kann das funktionieren? Und da sehe ich einfach noch einen totalen Zwiespalt in dem rhetorischen Anspruch, dass schon darüber geredet wird, dass es eine Kinderbildungseinrichtung sein soll, und den tatsächlichen Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, wo einfach das völlig hinterherhängt, wo die Gruppen zu groß sind, der Schlüssel zwischen Fachkräften und Kindern, also wie viele Kinder auf eine Fachkraft kommen, ein viel zu schlechter ist, und auch in der Ausbildung gibt es da einfach Verbesserungsbedarf.
Da komme ich gleich noch dazu. Eltern und deren Kinder, die in Wien und Burgenland leben, sind wesentlich besser mit Betreuungsangeboten versorgt.
Ja, ich glaube, man sieht sehr deutlich an den einzelnen Bundesländern, inwieweit das politische Priorität hatte oder hat. Also wenn man sich beispielsweise anschaut, um zwei Extrembeispiele zu nehmen, wir haben ein sehr reiches Industriebundesland, das bei den Kindergärten und Krippen sehr mangelhaftes Angebot hat, sehr geringes Angebot für Kleinkinder unter 3 Jahren und auch sehr wenige mit Vollzeit vereinbaren Plätze von den Öffnungszeiten her, das ist Oberösterreich. Also man sagt, da wäre eigentlich durchaus Geld vorhanden, also war jedenfalls lange Zeit vor der Corona-Krise. Und trotzdem wurde hier vergleichsweise wenig gemacht. Also die Situation in den Städten ist anders, aber so im Durchschnitt des Bundeslandes schaut es einfach nicht gut aus. Und auf der anderen Seite das Burgenland, das sagen, noch immer sehr agrarisch geprägt ist, ein vergleichsweise ökonomisch schwächeres Bundesland ist, wo relativ viel getan wurde. Wo beispielsweise auch die gemeindeübergreifenden Einrichtungen sehr gezielt vom Land gefördert werden, sehr erfolgreich gefördert werden. Und wo man einfach sieht, dass das auch Erfolg hat, wenn man dann das wirklich konsequent über mehrere Jahre betreibt.
Was mich im Zuge der Recherche ein bisschen erstaunt hat, war, dass sich ja eigentlich die Ausgaben oder die Investitionen haben sich verdoppelt für Kinderbetreuungseinrichtungen. Ich spare mir jetzt mal diese klassische Journalistenfrage, wie das zusammenpasst, sondern antworte gleich mit einem Satz von dir, den du einmal niedergeschrieben hast. Es wird so viel Geld darauf verwendet, konservative und fortschrittliche Familienpolitik gleichermaßen zu betreiben. Was meinst du damit?
Ja, ich glaube, der Titel des Artikels war mit angezogener Handbremse, finde ich immer noch ganz treffend. Naja, also da gibt es mehrere Punkte dazu. Österreich hat traditionell eine Familienpolitik gefahren, die sehr stark darauf ausgerichtet war, direkt Geld in die Familien zu geben. Also wir hatten sehr, sehr hohe Familienleistungen, waren lange Zeit nach Luxemburg das Land mit den zweithöchsten Geldleistungen. Und hat eigentlich, sagen wir, nie irgendwie Einschränkungen getroffen, sondern das eigentlich weiter beibehalten, da und da doch ausgebaut, die Familienbeihilfe beispielsweise erhöht, die Geschwisterstaffel in der Familienbeihilfe erhöht und ähnliche Maßnahmen gesetzt. Und auf der anderen Seite auch noch zusätzlich Steuerleistungen eingeführt. Das hat dazu geführt, dass das eigentlich sehr unübersichtlich geworden ist und tendenziell ökonomisch besser gestellte Familien da höhere Beträge bekommen. Und hat schon auch erkannt, dass es notwendig ist, in diesen vorschulischen Bildungseinrichtungen, nenne ich es jetzt einmal, auch zu investieren, auch weil einfach der Druck von unten zunehmend spürbar war. Und weil du gesagt hast, die Ausgaben haben sich verdoppelt. Wenn man sich andere Länder in dem Zeitraum anschaut, dann sieht man, dass sich da zum Teil die Ausgaben verachtfacht, verzehnfacht oder verzwölffacht haben. Also Länder wie Italien oder und viele andere, die Spanien, sind dann uns vorbeigezogen, weil die einfach viel konsequenter erkannt haben, wir müssen da investieren, weil da geht es nicht nur um diese Frage der Vereinbarkeit, die eine ganz wichtige ist, um diese zunehmend wirklich gut gebildeten Frauen auch Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, sondern da geht es eben auch um mittel- und langfristig Zukunftsentscheidungen wie Zukunft der Kinder, aber auch die Zukunft der Wirtschaft, weil diese gute Bildung, die werden wir mit Digitalisierung und mit den immer höheren Anforderungen im Arbeitsmarkt noch brauchen. Und da war Österreich immer zu unentschlossen.
Mhm. Und deswegen auch so ein bisschen diese Heterogenität zwischen den Bundesländern, beziehungsweise ist es halt ein föderalistisches Problem, das man eh schon kennt aus anderen Bereichen auch, aber hier speziell nochmal schärfer sieht.
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. An sich ist Kinderbetreuung laut Verfassung, ich glaube tatsächlich auch in diesem Wording, eben Ländersache. Und zwar in der Form, dass die Länder die Gesetze machen und die Standards vorgeben und die Gemeinden umsetzen müssen und dafür üblicherweise einen Zuschuss von den Ländern zu den Kosten bekommen. Das sind 9 verschiedene Gesetze mit 9 verschiedenen Standards. Die Zuschüsse sind dann noch einmal mehrfach unterschiedlich, je nach Altersgruppe, Betreuungsart und was Gott was für Kriterien, die da irgendwie noch vorkommen. Und das widerspricht natürlich auch diesem Ansatz, dass es eine Bildungseinrichtung sein soll und muss, weil natürlich macht es nicht Sinn, 9 verschiedene Bildungspolitiken in einem 8-Millionen-Land zu fahren. Aber de facto gibt es hier keine echte Lösung für dieses Problem, dass man hier eine Steuerung auf Bundesebene braucht und auch einen Beschluss über die Finanzierung auf Bundesebene.
Wobei natürlich die Quantität des Betreuungsangebots noch nichts über die Qualität aussagt. Jetzt will ich mal gerne von dir wissen, was verstehst du denn unter hochqualitativer Kinderbetreuung?
Ja, ich glaube, was man immer vorausschicken muss, ist, die Menschen, die jetzt in diesem Bereich arbeiten und die ja auch im hohen Maßsystem relevant sind, wie wir in der Corona-Krise gesehen haben, die machen ganz tolle Arbeit. Wir haben wahnsinnig engagierte Pädagoginnen mit kleinem I und eine Handvoll Pädagogen, die natürlich hier auch auf jeden Fall mit erwähnt und gemeint sind. Und auch unterstützende Kräfte, die hier wirklich oft sehr viel mehr machen als das, was ihre Jobdescription wäre, nämlich hauswirtschaftliche Tätigkeiten, also nur putzen und essen, austeilen. Bei vielen beschränkt es sich nicht darauf, aber man kann Arbeit natürlich immer nur so gut machen wie die Rahmenbedingungen. Und wir haben beispielsweise vor 2-3 Jahren Fokusgruppen gemacht mit Kindergartenpädagoginnen, um sie zu fragen, wie sie eigentlich ihre Arbeitsbedingungen und auch sozusagen die Voraussetzungen durch ihre Ausbildung wahrnehmen. Also der Hauptthema war, es sind einfach viel zu viele Kinder in einer Gruppe oder auf eine Pädagogin oder einen Pädagogen. Man kann einfach nicht auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Nicht in dem Ausmaß, wie es wichtig wäre und wie sie es auch selber als Anspruch an sich stellen. Und das Zweite, was mich persönlich überrascht hat, war, dass ganz viele gesagt haben, die jetzige Ausbildung, die ja in einer höherbildenden, berufsbildenden Schule erfolgt mit Matura, also das heißt mit 19 ist man dann sozusagen fertig und kann den Job anfangen, dass sie gesagt haben, das ist kein guter Weg. Man ist viel zu jung, man ist eigentlich noch nicht bereit, diese verantwortungsvolle Arbeit zu machen. Ganz besonders im Hinblick auf auch auf Augenhöhe mit den Eltern zu sprechen. Man muss sich vorstellen, da steht man dann Menschen gegenüber, die sind vielleicht in ihren zweiten Hälften 30ern, haben irgendwelche akademischen Karrieren, vielleicht Führungsfunktionen und die lassen sich dann nicht so gern von einer 19-Jährigen oder einem 19-Jährigen sagen, was das pädagogisch Richtige ist. Das braucht einfach halt auch diese universitäre Kopplung und würde auch dazu führen, dass natürlich die Männer und Frauen, die sich für diesen Beruf entscheiden, das zu einem Zeitpunkt tun, wo sie schon ein bisschen mehr Übersicht über die Welt haben und dann einfach in einem Alter in den Beruf einsteigen, wo man einfach schon, ich sage, ein fertigerer Mensch ist. Ganz fertig ist man ja nie, als man es halt ist, wenn man gerade frisch von der Schule kommt, wo man halt noch sehr jung ist und doch noch viele Erfahrungen erst sammeln muss.
Du hast es schon angesprochen, offenbar gibt es viel zu wenig Personal. In Österreich kümmert sich eine Fachkraft im Durchschnitt um 24 Kinder. Da hält man auch nicht lange durch. Ist der Job nicht attraktiv genug derzeit, eben genau wegen dieses Mangels?
Es ist nicht unbedingt so, dass so viele den Beruf verlassen. Das tun erstaunlich wenige. Es ist schon so, dass die Arbeit selber als sehr positiv empfunden wird, auch wenn der Arbeitsdruck als sehr hoch empfunden wird. Aber wir haben einfach ein wahnsinniges Effizienzproblem bei der Ausbildung. Weil, also es gibt eben diese Bundesanstalten für Elementarpädagogik, die eben mit Matura abschließen und wo man für eben Kindergartenpädagogin ausgebildet wird, Pädagoge. Wenigen jungen Männer, die sich dorthin verirren. Und das hat eine Reihe von Problemen. Das eine ist, dass das eigentlich die einzige berufsbildende höhere Schule ist, die genau für einen einzigen, für ein einziges Qualifikationsprofil ausbildet. Normalerweise hat man da immer ein ganzes Bündel von Berufen, die man nachher ausüben kann und diese Berufsberechtigung dafür hat. Zum Zweiten passiert halt das, was sehr oft passiert im Alter zwischen 15 und 19. Man kommt irgendwie drauf, es gibt noch was anderes auf der Welt, was einem vielleicht mehr interessiert. Oder man beschließt einfach, noch eine weitere Ausbildung zu machen, eine Fachhochschule studieren zu gehen, irgendwas, einen Lehrgang noch draufzusetzen und landet dann einfach in einem völlig anderen Bereich. Und dadurch verlieren wir die Hälfte bis 2/3 der jungen Menschen, die wir eigentlich für diesen Beruf ausbilden. Die arbeiten einfach nie in diesem Beruf. Und manche fangen kurz an und lassen es dann bleiben, weil sie dann feststellen, es ist doch nicht das Richtige für sie. Und das ist, glaube ich, einfach ein grundsätzliches Problem dieser sehr frühen Berufswahl, die zusätzlich noch ein zweites Problem hat, nämlich, dass man junge Mädchen und Burschen mit 15 sehr schwer dazu kriegt, einen Beruf zu wählen, der total untypisch ist für das eigene Geschlecht. Also man muss mit 15 wirklich schon eine sehr reife Persönlichkeit sein oder sehr genau wissen, was man will, dass man als Mädchen sagt, ich wäre jetzt Schwerstrom, ja, Starkstrom irgendwie Mechanikerin oder ich lerne als Bursche eben, möchte ich Kindergartenpädagoge werden. Und das führt eben zu dem, was wir jetzt haben, nämlich, dass der Männeranteil verschwindend gering ist und dass überhaupt in Sachen, ich sage mal, Buntheit bei den Beschäftigten im Kinderbildungsbereich noch wirklich Luft nach oben ist. Also es gibt auch sagen, bei den Frauen sagen, viele Typen, die dort nicht aufscheinen. Wir haben sehr wenig Menschen, die eine andere Erstsprache als Deutsch haben, was angesichts dessen, wie sich die Kinder zusammensetzen, absurd ist. Und natürlich auch Vielsprachigkeit eine Bereicherung ist für die Kinder. Und man sagen, da ja auch viel mitnehmen kann.
Ich finde das urheftig, dass man sich erst so spät sozusagen von diesen traditionellen Rollenbildern dann löst. Also dass man sozusagen erst so, es ist tragisch, dass man erst so spät erwachsen wird, in dieser Hinsicht meine ich jetzt, und dann erst zu spät draufkommt. Eigentlich ist es total egal, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann bin und Kinderbetreuerin bin.
Also es gibt ja so ein recht positives Gegenbeispiel, die Stadt Wien betreibt jetzt schon seit mehreren Jahren ein Erwachsenenbildungskolleg für eben Elementarpädagogik, wo eben Menschen, die eben schon im Berufsleben stehen und feststellen, dass sie eigentlich nicht zufrieden sind mit dem, was sie machen und gerne da umlernen möchten, ausgebildet werden, wird vom WAF mitfinanziert. Und da ist es einfach so, dass wir sehen, dass die Menschen, die da kommen und die ja auch alle auf ihre Eignung geprüft werden, viel diverser sind. Also wir haben fast 25% Männeranteil. Das ist angesichts der 2%, die jetzt aktuell im Bereich der Kinderbildung arbeiten, natürlich unfassbar hoch, astronomisch geradezu. Wir haben auch viel mehr Menschen eben mit Migrationshintergrund, mit eben anderen Erstsprachen als Deutsch. Und besonders gut hat mir gefallen eine Geschichte von einem Lastwagenfahrer, der irgendwann gesagt hat, er hat das total satt, da immer alleine in seiner Fahrerhäuschen da irgendwie zu sitzen. Auch ein sehr anstrengender Beruf. Und der hat durchaus Einkommenseinbußen auch in Kauf genommen und einfach gesagt hat, er ist so viel glücklicher und macht das offensichtlich total gut, ist sehr beliebt und hat da irgendwie seine Berufung gefunden. Also es sind nicht immer die Leute, die einem als erstes in den Sinn kommen, die ausschließlich dafür in Frage kommen.
Das ist eine total schöne Geschichte. Ich habe auch gelesen, dass 30% aller Krippen- und Kinderbetreuungsplätze mit einem Vollzeitjob vereinbar sind, beziehungsweise nur 30%, was mit einem weiteren Problem zu tun hat, den beschränkten Öffnungszeiten. Wie lange haben denn Betreuungseinrichtungen aktuell im Schnitt offen? Kann man das sagen?
Nee, im Schnitt kann man es auch sagen, aber das bedeutet halt nicht sehr viel. Ich kann es umdrehen. Der ganz große Teil der Plätze, die mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar sind, also die befinden sich einfach in Wien oder in anderen großen Städten. Und das ist natürlich ein totaler Engpass. Wir haben eine Umfrage gemacht unter Eltern und sie einfach sehr offen gefragt, was für sie in diesem Bereich gut funktioniert und was Probleme sind. Und da waren die täglichen Öffnungszeiten und die Ferien, diese langen, in manchen Bundesländern wirklich langen Ferien, wo Kindergärten und Kleinkindergruppen 8-9 Wochen im Sommer alleine geschlossen haben, das Thema, was sie gesagt haben, das ist wirklich das macht unfassbaren Stress. Also war zum Beispiel das Zitat von einer Frau, die aus dem Burgenland, die gependelt ist und wo der Kindergarten eh bis um 16 Uhr offen gehabt hat, das ist so im Österreich-Vergleich eigentlich schon ganz gut, aber die gesagt hat, ich habe jeden Tag einen Adrenalinspiegel wie ein Kampfpilot, weil ich nie weiß, geht sich's wirklich aus, dass ich um 16 Uhr rechtzeitig dort bin, um mein Kind abzuholen. Und wenn da auf der Strecke nur das kleinste Problem irgendwie ist, dann wird's einfach schon ganz eng. Und das ist natürlich eine Zumutung für alle Beteiligten.
Aber was müsste da getan werden, damit sozusagen diese Öffnungszeiten besser in den Griff bekommen? Also gerade eben in den Ferien und Urlaubszeiten?
wir sprechen natürlich als Arbeiterkammer immer ganz stark aus Sicht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und da ist klar, dass diese Schließtage allerhöchstens so viel sein dürfen wie ein Urlaubsanspruch von einer durchschnittlichen Arbeitnehmerin, einem Arbeitnehmer ist. Und das sind 5 Wochen im Jahr. Aber Zielgröße wäre, dass es noch weniger ist. Und Wien zeigt, dass das beispielsweise sehr wohl möglich ist. Da sind es durchschnittlich 2 Wochen im Jahr. Also es geht auch noch viel weniger und wird natürlich sozusagen die Spielräume noch einmal erweitern.
Also müsste eigentlich arbeitsrechtlich auch etwas getan werden, weil momentan sind sozusagen, also gerade jetzt in der Pandemie, wo sich, ich habe es schon erwähnt, viele Frauen von ihrem Job verabschiedet haben oder der Arbeitgeber von den Frauen, sind da abhängig in irgendeiner Form vom Arbeitgeber aktuell, weil es eben auch diese, ich meine, jetzt hat sozusagen, jetzt war es eine andere Situation, weil die Kinderbetreuungseinrichtungen einfach schließen mussten, aber de facto war es irgendwie so eine Copy-Paste-Geschichte, so eine sehr ähnliche Urlaubsstimmung oder Ferienstimmung, nur halt ohne Spaß.
Ja, das ist insofern ein sehr schwieriges Thema, weil es natürlich so eine Ausnahmesituation ist und weil dieses Spannungsfeld gibt man jetzt den ArbeitnehmerInnen besondere Rechte, vom Arbeitsplatz fernzubleiben aufgrund von Kinderbetreuung, immer ein bisschen das Problem hat, dass irgendwann ist dieses Recht zu Ende und dann ist die Frage, ist man halt dann überhaupt völlig vom Schuss, weil man ganz lange nicht im Betrieb war. Aber die Stoßrichtung muss schon sein, einfach diese Kindergärten und Schulen offen zu halten und sie mit den Ressourcen auszustatten, die ihnen das ermöglichen. Und um das zu gewährleisten, muss man halt auch in Nicht-Krisenzeiten hier wirklich investieren. Wir sagen, es braucht hier zumindest 1% der österreichischen Wirtschaftsleistung. Jetzt kann man sagen, ja, okay, klingt gut, aber was soll das irgendwie heißen? Wir haben das nicht aus der Luft gegriffen. Das ist das, was europäische Staaten im Durchschnitt für diesen Bereich ausgeben. Also das heißt, das ist überhaupt keine irgendwie absurde Zahl und keine Luftschlösser. Es gibt Länder wie Dänemark oder Schweden, die viel mehr ausgeben, also die da weit drüber sind. Aber wir sagen, Österreich muss zumindest auf diesen Durchschnitt kommen. Das wäre über 1 Milliarde Euro mehr jedes Jahr. Und damit könnte man die wesentlichen Probleme lösen. Ja, es geht sich aus, weil der ganz überwiegende Teil dieses Geldes kommt sofort wieder zurück. Also wenn man in Beschäftigung investiert, nämlich, und das ist ja hier der Fall, man investiert unmittelbar in die Arbeit von Menschen, dann kommen umgehend 2/3 dieser Kosten wieder zurück über Steuern, über Abgaben, über eine geringere Arbeitslosigkeit und auch über sozusagen die Möglichkeit dann der Eltern, insbesondere eben der Mütter, hier dann überhaupt erwerbstätig zu sein oder in einem höheren Ausmaß erwerbstätig zu sein.
Jetzt im Kleineren gedacht, Frauen blicken momentan sehr sorgenvoll auf die nächsten Monate. Aktuell hat zwar alles oder das meiste sozusagen wieder offen, aber wie es die kommenden Monate sein wird, das weiß niemand so recht. Wie können denn Frauen aktuell vorgehen, um sich da besser vor dem Totalzusammenbruch, ich sage es jetzt mal ganz zugespitzt, oder zumindest fehlenden Infrastrukturen zu schützen? Was würdest du ihnen raten oder mitgeben wollen?
Ja, das ist immer eine ganz schwierige Frage. Wie man sich vom Zusammenbruch schützt, müsste man wahrscheinlich eher jemanden mit psychologischen Kenntnissen fragen. Da bin ich, glaube ich, nicht berufen. Grundsätzlich hilft Reden natürlich immer. Also prinzipiell macht es immer Sinn, einmal das Problem zu benennen und einfach klar zu sagen, was die Schwierigkeit irgendwie ist. Und ein Partner auf Betriebsebene, wenn es einen gibt, ist natürlich auch der Betriebsrat, also auch sich einmal dorthin zu wenden, auch einfach einmal, um sozusagen sich rechtlich beraten zu lassen, natürlich auch bei uns in der Arbeiterkammer oder bei der Gewerkschaft rechtlich beraten zu lassen, einfach einmal zu wissen, was Sache ist, was sind meine Möglichkeiten, eben Stichwort Dienstfreistellung aus dringenden privaten Gründen und Ähnlichem. Aber ich warne immer davor, dann sozusagen diese Verantwortung für so ein riesiges gesellschaftliches Problem, wie es die Corona-Krise in ihrer Breite und die Kinderbetreuung und Bildung jetzt sozusagen auch über längere Frist darstellt, dann den einzelnen Frauen sozusagen hinzuschieben. Also die können das nicht individuell lösen. Und insofern ist hier einfach die Politik gefordert und auch verantwortlich dafür, dass die Frauen nicht in diese Lage kommen.
Danke, Sibylle, dass du heute da warst. Es war ein super interessantes Gespräch. Falls ihr Fragen rund um das Thema Kinderbetreuung habt, Links zu unseren Service-Seiten findet ihr in unseren Shownotes. Danke auch euch, Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal bei Rolle vorwärts, Österreichs Familienpodcast.
Rolle
vorwärts,
Österreichs
Familienpodcast.